kein Geist der Furcht. Und zwar mit der Betonung auf kein. Ich beende mal hier die Freigabe. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen und auf der Sprecheransicht seht ihr mich noch ein bisschen größer. Kein Geist der Furcht. Also das passt auch sehr gut wirklich zu dem, was Tageslosung ist, auch was an Eindrücken vorher kam. Ich habe gedacht, auch was Jochen dort gesagt hat, passt wirklich gut. Genau, also das ist auch ja ein Bibeltext auch aus Lukas 12, auch wo Gott darum redet, auch er will quasi nicht, dass wir uns fürchten. Da stehen diese beiden Verse gerade wieder zusammen und das ist auch, was in der Tageslosung drin ist. Also kein Geist der Furcht. Jeder, der in den letzten Monaten nicht unter einem Stein gelebt hat, der weiß irgendwie, dass wir uns gerade in der Corona-Krise befinden. In Deutschland ist das jetzt ein bisschen besser handelbar geworden. Weltweit gibt es da noch ganz große Probleme. Und ich möchte euch gern mit in einen Bibeltext hineinnehmen, der mich und auch viele andere Menschen und Christen in dieser Zeit sehr angesprochen hat. In vielen Gemeinden wurde darüber gesprochen. Und ich lese ihn einfach mal vor. Der steht im 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Viele Menschen in diesen Tagen sind von Furcht getrieben. Zu Beginn der Pandemie war es vielleicht die Angst, nicht genug Klopapier zu bekommen. Jetzt ist vielleicht die Angst, zu kurz zu kommen, Existenzängste. Ja, wie kann man in dieser Zeit noch leben? Was kommt auf meine Firma zu? Gerade der ganze Gaststättenbereich hat ein Riesenproblem. Und manche haben auch große Angst vor Ansteckung oder die Angst davor, jemand anderen anzustecken aus der eigenen Familie. Und ich frage mich so ein bisschen, wie können wir es schaffen, dass Menschen aus dieser Angst wieder herauskommen können? Das heißt, dass die Menschen nicht in dieser Angst feststecken, sondern dass die Angst überwunden wird, auch hinterher nach dieser Krise. Und deswegen dieser Bibelvers, ich denke, der für uns Christen sehr besonders und wichtig ist, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kein Geist der Furcht. Wo spürt ihr den Geist der Furcht, gerade auch in diesen Zeiten in eurem Leben? Ich möchte unterscheiden, Geist der Furcht ist nicht Ängste, mit denen wir eigentlich in der Regel ganz gut leben können, und die uns vielleicht auch schützen, die von Gott gegeben sind. Also etwa so die Angst vor Höhe oder die Angst vor einem großen Hund, wo man nicht weiß, wie man damit umgeht. Das sind Ängste, die schützen uns. Und die sind, denke ich, auch von Gott gegeben. Aber Geist der Furcht, das sind Ängste, die uns stark beeinflussen, die uns bestimmen, die uns hilflos machen, die unseren Blick verengen und die uns dazu führen zum Hamster. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was auf Niederländisch Hamstern heißt, in Gebärdensprache, das heißt diese Bewegung, also die dazu führen, ich will alles für mich haben oder wegzurennen oder sich einfach stillzustellen. Diesen Geist der Furcht. Und auch Gott sagt in seinem Wort, dass wir auch Geister unterscheiden sollen. Seinen Geist vom Geist der Welt, aber auch diesen Geist der Furcht sehe ich darin auch. Einen Geist, der den Blick verengt, der die Blutgefäße verengt. Vielleicht wo das Herz anfängt zu pochen und die Muskelspannung zunimmt, man sich ganz verkrampft und letztlich auch Lebensfreiheit, Lebensperspektive genommen wird. Diese Geist der Furcht kann blind machen und die Handlungsspielräume ganz klein werden lassen. So wie beim Autofahren, wenn man auf in eine schwierige Situation kommt, dann halten die meisten fest und der Blick fokussiert sich und wacht eng. Und diese Furcht macht klein. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Angst Grenzen gesetzt werden. Dass dieser Geist der Furcht nicht unser Leben bestimmt. Der 2. Timotheusbrief wurde ja geschrieben an Timotheus. Davon gehe ich jetzt aus. Wirklich, so sehe ich die Bibel auch an der Stelle. Und es war Paulus, der in dem Brief schrieb. Und wahrscheinlich saß Paulus gerade im Gefängnis. Er möchte Timotheus ermutigen, auch den Dienst als Gemeindeleiter in der Gemeinde in Ephesus zu machen. Und ich glaube, Paulus wollte Timotheus damit sagen, auch mit diesem Brief, hey, mein lieber Timotheus, vor dem, was kommt und was gerade ist, da kann man schon mal wirklich butterweiche Knie kriegen. Ja, das ist schwierig. Aber weißt du was? Gott ist auf unserer Seite, der Allmächtige. Und Paulus erinnert ihn erstmal daran, was er alles schon weiß, dass er die Bibel schon kennt. Und dann setzt er der Furcht etwas entgegen, Gott selbst. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Er setzt Gott seiner Furcht entgegen, diesen allmächtigen Gott. Und ich finde das für uns auch die Herausforderung, dass wir uns fragen, wie können wir den Ängsten, den Fürchten, die uns manchmal klein machen will, Gott entgegensetzen. Weil Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Und den Weg, den Paulus hier wählt, ist es zu zeigen, dass Angst und Gottes Geist nicht zusammenpassen. Paulus, der wusste, Timotheus kennt die Bibel. Und ihm auch den Geist, den Parakletos, wie Jesus ihn auch nennt, den Tröster, das heißt dieses Wort, Ermutiger, aber auch Ermahner und Zurechtweiser. Aber ein Tröster hat Gott uns gegeben und nicht den Geist der Furcht. Und deswegen war es gut, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Meine Tochter hat heute Morgen gesagt, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, so wie die Vögel in den Himmel geflogen sind. Sie sieht das immer in dieser schönen Bibel-App für Kids. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von YouVersion. Das ist echt eine tolle Sache. Und hat mich gefragt, warum, Papa? Und dann hat er gesagt, weil Gott selbst zu uns kommen wollte. Er wollte uns seinen Geist geben, uns nicht alleine lassen. Und Gott selbst ist kein Geist der Angst. Er will, dass wir in Fülle leben und auch in Freiheit leben können. Und Gott hat diese Welt geschaffen und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Ja, seht euch die Vögel an. Sie sorgen sich um nichts. So sorge ich für euch. So hat das auch Jochen vorher formuliert. Und Jesus selbst redet darüber. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Statistiker haben mal nachgezählt, da gab es unterschiedliche Zählungen, aber eine fand ich ganz interessant. Da sagt einer, dass sie 365 Mal in der Bibel auftaucht, fürchte dich nicht. Für jeden Tag des Jahres einmal. Für gestern, für heute, ja und auch bis zum Ende des Jahres. Und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an, wie Rolf Zukowski es singt. Wie so ein roter Faden zieht sich quasi dieses fürchte dich nicht durch die Bibel. Das fürchte dich nicht, hört Abraham, als er gerade in seinem hohen Alter in die Fremde aufbrechen soll. Sagt Gott ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hört auch Hagar, deren Sohn unter dem trockenen Busch im Sterben liegt. Fürchte dich nicht, sagt auch der Engel zu Maria bei der Ankündigung von Jesu Geburt. Und fürchtet euch nicht, hören die Hirten auf dem Feld. Und auch die Frauen am Grab, und wir kommen ja gerade von Ostern her, er klingt so, und fürchtet euch nicht. Und ganz am Ende der Bibel heißt es wieder, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich fürchte dich nicht. Ja, ich bin derjenige, der den Tod überwunden hat. Und Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Und dann stellt er dem Geist der Furcht etwas sehr Positives entgegen. Und es sind drei Aussagen. Zuerst den Geist der Kraft. Den Geist der Kraft hat er uns gegeben. Das heißt, uns steht unbegrenzte Kraft zur Verfügung. Dynamis ist das Wort, was dahinter steht. Dynamit klingt da so ein bisschen an. Gott selbst macht uns stark und mit seiner Kraft können wir in dieser Zeit tapfer dienen. Wir können geduldig ertragen. Wir können auch uns auf Neues einlassen. Wir können siegreich leiden und manchmal, wenn es nötig ist, sogar hoffnungsvoll sterben. Sein Geist befähigt uns zu leben. Und es ist ein Geist der Kraft. Ich kriege immer wieder Spekulationen mit, ob nun der Coronavirus etwas ist, was vom Herrn kommt oder nicht. Und jemand hat mal neulich was Gutes gesagt. Er hat gesagt, stop seeing the devil in everything, start seeing Jesus in everything. Also hör auf, den Teufel in allem zu sehen und fang an, Jesus in all dem zu sehen. Also das heißt nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern auch versuchen darin zu entdecken, was Gott tun möchte durch diese Situation. Ich glaube, Jesus ist der Fachmann für Krisen und er hat wirklich alles unter Kontrolle. Und er schenkt uns keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und Gott hat schon einiges getan, auch gerade mit seinen Gemeinden weltweit. Wie sind wir jetzt alle präsent im Internet? Wie viele Menschen können jetzt vom Wort Gottes was hören? Und wir glauben an einen Gott, der ist ein Geber guter Gaben. Er gibt Leben und nicht Zerstörung und Vernichtung. Und deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, dass wir uns als Christen gerade in diesen Zeiten auch bewähren. Glaube wird hier quasi auf so eine Bewährungsprobe gesetzt. Und wir sind da auf Gottes Geist angewiesen. Dieser Geist ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft. Wir erleben jetzt nicht nur, dass wir die ersten Christen sind, die so eine Pandemie erleben. Es gab bereits viele Seuchen. Zum Beispiel hörte ich, dass im 2. Jahrhundert, zur Zeit von Kaiser Marc Aurel, so die sogenannte antoninische Pest gab. Das war auch eine Pandemie, so wie wir sie heute erleben. Eine Seuche. Und die hatten die römischen Legionäre damals von der Ostfront eingestellt. Und es führte leider damals zu sehr vielen Toten. Das Römische Reich wurde dadurch sehr geschwächt. Es ist eine ganz dramatische Sache. Wahrscheinlich waren es die Masern oder die Pocken. Und es klang auch erst sehr langsam ab. Und Mitte des 3. Jahrhunderts gab es eine weitere Pest, die sogenannte Zyprianische Pest, nach dem Kirchenvater benannt. Und die trug auch sogar so eine Reichskrise bei den Römern bei. Das hat das Reich in seinen Grundfesten erschüttert. Das ist ganz dramatisch. Da sind 100.000 damals gestorben. Warum erzähle ich das? Rodney Stark, ein Religionssoziologe, der hat diese Zeit der Antike erforscht und auch die Entwicklung des frühen Christentums. Und er hat dabei eine Sache beobachtet. Und zwar, er hat beobachtet, dass die heidnischen Religionen und die ganzen Philosophien in dieser Zeit der Not den Menschen keine Antwort geben konnten. Aber die Christen waren da. Sie waren noch eine kleine Minderheit, fast gar nicht gesehen, eine ganz kleine Schar, sie waren verfolgt. Aber die Christen wussten, unser Leben hat einen Sinn und das ist einer, der uns hält und der uns Kraft gibt. Auch angesichts von Pest und Krankheiten. Wir brauchen den Tod nicht fürchten, weil der wurde überwunden. Und so konnten sie mit der Situation anders umgehen. Und dazu kam, dass die Christen einfach nicht in Angst geflohen sind. Sie haben sich nicht auseinanderbringen lassen, sondern die Christen waren da. Wenn die Menschen selbst geflohen sind und ihrem Opa, der in ihrem im Bett lag, nichts mehr zu essen gegeben haben, dann sind ganz schwupps die Christen gekommen, haben an die Tür geklopft und haben den Opa versorgt, während die Menschen aus Rom herausgezogen sind, geflohen sind, die Oberschicht. Und sie, die Heiden, haben ihre eigenen Leute sterben lassen. Die Christen haben sich um sie gekümmert. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Wirkung hatte? Für den, der dort im Sterben lag, für den Opa, für die Oma, für die Kinder, wenn der Papa geflohen ist, aber die Christen waren da. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass gerade in der Folge von so einer Pandemie die Gemeinden ganz stark gewachsen sind. Zum einen, weil die Menschen sich wirklich, die Christen sich wirklich umeinander gekümmert haben, aber auch, weil ihr Zeugnis die Menschen angesprochen hat. Deswegen gibt es so Berichte, dass die Zahl der Christen sich verdoppelt hat in dieser Zeit, in der Folge der Krisen, die übers Land gekommen sind. Die Christen haben die Ruhe bewahrt, auf Gott vertraut, der ihnen den Geist der Kraft gegeben hat und sich um ihre Mitmenschen gekümmert. Und sie haben einfach die Königherrschaft Gottes weiter ausgebreitet verkündet. Deswegen möchte ich dir Mut machen, egal ob du nun im Gesundheitswesen arbeitest oder nicht, egal in welchem Bereich du arbeitest, wenn du Jesus kennst, dann kannst du Antworten geben, weil sein Geist in dir lebt. Er hat ihn dir und uns verheißen. Und wenn wir Jesus angenommen haben, lebt sein Geist in uns. Und für mich weckt es auch diesen Wunsch, dieses Gebet, Herr, ich brauche mehr von deinem Geist. Wie oft fühle ich mich auch gerade in diesen Tagen manchmal kraft- und saftlos. Und deswegen will ich mich mehr gerade auf diesen Herrn ausrichten und mich mehr von seiner Kraft füllen lassen und gerade nicht weniger. Und deswegen, ich möchte trotzdem nochmal ganz deutlich sagen, Gott steht auf der Seite der Menschen, die in Not sind. Auf der Seite der Menschen, die in Not sind. In Jesaja ist ja auch diese schöne Verheißung. Er gibt den Jünglingen neue Kraft. Ja, selbst die Stärksten verlieren mal die Kraft. Aber die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Und Gott will sich gerade da offenbaren, wenn Krisen da sind, wenn es dramatisch wird, da dürfen wir auf ihn vertrauen. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe. Liebe ist nicht nur etwas, was nach dem eigenen fragt, sondern die auch fragt, was andere brauchen. Ich bin froh, dass Liebe nicht etwas ist, was wir produzieren müssen, sondern auch, was Gott uns schenkt und was eine Frucht auch ist des Geistes. Sie wächst auch in der Beziehung zu Gott. Und dieser Geist, den Gott uns gegeben hat, der fragt gerade in dieser Zeit, wer braucht jetzt meine Hilfe? Wen kann ich unterstützen? Noch eine Pestsituation im Jahr 1527 gab es eine Pest in Wittenberg. Wittenberg, den Ort kennt ihr vielleicht. Wittenberg war der Ort, an dem Martin Luther lebte und wirkte. Und er war damals in dieser Zeit dort auch Pfarrer, zuständig für die Menschen. Und es war das Zentrum der deutschen Reformation. Dort waren viele schlaue Menschen, die Universität dort und die ganzen Menschen leiteten quasi diese Bewegung an. Die Pest suchte die Stadt heim und Wittenberg war nicht so groß wie damals Leonberg oder Weilerstadt oder andere Orte, sondern war eher so ganz klein, ganz kleiner Ort, so um die 500 Leute. Und im Jahr starben 18 Menschen in 2 Wochen. Der Landsherr war Kurfürst Friedrich der Weise und der hat Luther gut zugeredet, dass er fliehen sollte. Er selbst und all diejenigen, die dies treiben, gerade auch seine, auch die Menschen aus der Fakultät. Und zur Zeit von Luther lebten die Menschen in der Furcht vor dem großen Sterben. so wie man es dann damals nannte, vor der Pest. Die kannten die Pest schon. Die wussten auch, wie sie damit umgehen mussten, Abstand halten und so weiter. Und als man ihm gesagt hat, Luther, du sollst doch jetzt diesen Ort verlassen, hat Luther daraufhin eine kleine Schrift geschrieben. Ob man vor dem Sterben fliehen möge, heißt sie. Das war so die Überschrift. Und Luther empfand da gerade diese Herausforderung, gerade in dieser Zeit wirklich zu lieben und da zu bleiben. Und die Frage war, soll man als Arzt oder Pastor oder Mensch, der in der Verwaltung einer Stadt steht, der quasi auch in der systemrelevant ist, fliehen vor der Not und seine eigene Haut lieber retten, weil man für andere noch wichtig ist oder nicht? Und er beschreibt das als auch so eine Not, aus so einem inneren Kampf mit dem Teufel, so beschreibt er das. Mit den Argumenten, die dann kommen, so, rette dich und dann kannst du noch mehr anderen Leuten helfen oder auch nicht. Und manchmal sind wir dann auch gerade in dieser Zeit so mit so Argumenten innerlich konfrontiert. Und dann schreibt Luther darüber, was sind Pest, Pestilenz und Teufel gegen Gott? Was sind Pestilenz und Teufel gegen Gott? Sollte Christus nicht mehr in meinem Herzen gelten als du, leidiger Teufel? Und dann schreibt er, hebe dich, Teufel, hinter mich. Hier ist Christus, ich bin sein Diener, in diesem Werke, der soll's walten. Er vertraut quasi sich ganz auf Christus an, nicht um den Furcht rein. Es ist keine fromme Durchhalteparole, Parole von irgendeinem frommen Pfaffen, sondern so eine tiefe innere Zuversicht, dass Luther sagt, ich bin getragen von Christus, Christus ist bei mir. Und so konnte er den Sieg in seinem Herzen für die Liebe erringen. Auch wenn es damals schon wussten, es ist ansteckend, sind sie da geblieben und die Pest konnte an der Stelle besiegt werden. Martin Luther spricht von der Hilfe und der Fürsorge, gerade für Menschen, die Hilfe brauchen. Obwohl er von der Gefahr weiß, stützt er sich auf die Hoffnung. Deswegen möchte ich Mut machen, lass dich von Gottes Geist zur Liebe bewegen und nicht zur Angst. Sein Geist bewirkt, dass wir in Wort und Tat lieben können. Wie oft bin ich noch lieblos? Gerade auch in diesen Zeiten, ne, wo man so eng aufeinander ist, kommt das manchmal ganz deutlich hoch. Gerade wenn es schwierig wird. Ein Pastor, den ich kannte, hat mal gesagt, willst du geheiligt werden, dann heirate. Und vielleicht ist da auch was dran, weil da gerade erst die Frucht des Geistes sich entwickeln darf, wo dann rauskommt, was in einem drin ist, wo noch was abgeschliffen werden darf. Und sein Geist bewirkt es, lässt diese Frucht des Geistes wachsen, dass wir liebevoll werden. Und auch wenn andere Argumente hochkommen und dagegen kommen und lass das doch alles und kümmere dich nur um dich, Gott hat ein Herz für jeden Menschen und er hat uns diesen Geist der Kraft gegeben und der Liebe. Deswegen können wir fragen, auch in diesen Zeiten, Herr, ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen Geist. Wo gibt es Menschen, die besonders Aufmerksamkeit brauchen? Vielleicht stehen die auch am Rand eurer Gemeinde. Das habe ich mich gefragt. Manche Menschen, denen geht es einfach gut. Aber manche Menschen stehen am Rand, die brauchen besonders Aufmerksamkeit. Vielleicht auch einen Einkauf oder so. Aber gerade das Geistliche, das können wir nicht einfach weggeben, sondern ich glaube, dass Gott da uns etwas gegeben hat, einander zu ermutigen, auch mit seinem Wort. Und Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Und das wurde, glaube ich, in der Christenheit am meisten unterschätzt. In den Medien wird derzeit immer wieder aufgerufen zur Besonnenheit. Ich habe da neulich eine Ministerin aufrufen hören, Lieben, seid besonnen, Hamsterkäufe sind nicht nötig, ihr müsst kein Klopapier zu Hause horten, dieses berühmte Klopapier in der Zeit. Aber wer könnte besonnener handeln als gerade die Christen in dieser Zeit? Schließlich hat uns Gott doch einen Geist der Besonnenheit gegeben. Naja, was heißt denn Besonnenheit? Besonnenheit, das heißt, dass Gott uns einen Geist der Selbstkontrolle und der Selbstzucht, so hat man das so ausgedrückt, gegeben hat. Das heißt, wir können mit Gottes Geist überlegt handeln, nicht über vorschnell oder übereilt. Das bedeutet, in diesen Zeiten kann es gleich, wie schwierig und widerwärtig unsere Umstände sein mögen. Mit Gottes Hilfe können wir ein ausgeglichenes Urteilsvermögen bewahren und wir können nüchtern und abgewogen handeln, nicht eng und angstgesteuert und dann gegen den Baum zu fahren. Und ich finde, gerade in 2. Timotheus 1, Vers 7, eine Sache besonders schön. Ich finde es schön, wie Kraft, wie Liebe und Besonnenheit zusammenspielen. Es ist ja ein Geist, der die Kraft gibt. Und es gibt manche Christen, die betonen nur die Kraft. Manche Christen auch sind da sehr geprägt und suchen die Kraft Gottes. Manche betonen auch nur die Liebe, die sich in tätiger Nächstenliebe ausdrückt. Und manche betonen auch nur die Besonnenheit. Wir müssen vorsichtig umgehen mit dem Wort. Und finde es gerade das Miteinander so bereichernd. So erlebe ich es auch im Mülheimer Verband, da bin ich auch erst reingekommen vor 5 Jahren als Pastor. wo dieses Miteinander von verschiedenen Dingen einfach dazu gehört. Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und all diese drei Dinge, danach zu streben und nicht nur eine Seite zu suchen. Und auch das schenkt uns Gott in diesen Zeiten. Und wir dürfen uns deswegen nach seinem Geist ausstrecken. Deswegen die Frage, wie können wir Menschen aus unserer Angst wieder herauskommen, die ich am Anfang gestellt habe, dem möchte ich Gottes Wort entgegenstellen. Denn Gott hat es nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Deswegen meine Frage an dich, an wen willst du dich in diesen Zeiten halten? Wer darf dir Kraft, Liebe und Besonnenheit geben? Amen. Wir werden nun ein Lied miteinander singen, es ist das Lied King of Kings und da drücken wir auch nochmal aus,